Okay, ich habe eine verrückte Geschichte. Ich lag im Bett und konnte nicht mehr schlafen. Das kennen wir ja alle. Wenn man älter ist, wird das immer schlimmer. Ich habe in letzter Zeit gelernt, das aber positiv zu sehen. Wenn ich mit Sorgen wach werde oder mit Ärger, dann kannst du es vergessen. Aber manchmal bin ich einfach wach und da versuche ich neuerdings irgendwas Neues. Zum Beispiel, wie ging die Dehnungsübung oder ich atme. Oder ich habe auch angefangen zu beten, einfach weil ich dachte, oh, bin wach, ist erst 5:30, aber dann bete ich für meine Tochter oder für den, der mir gerade lieb und nah ist. Und in dem Rahmen, ich wusste so, dass ich, das ist schon 6-7 Wochen her, dass ich zugesagt habe für diesen Frühstücksgottesdienst, auf einmal, wie im Schlaf, weiß ich, ja, das mache ich, das ist das Thema. Gute Idee, ja, wunderbar. Und es fiel mir eine Geschichte zu ein. Ich lag noch im Bett, konnte noch nicht schlafen und ein Bibelvers dazu. Und dann, als ich morgens wach war, habe ich schnell mein Handy genommen, da drauf gesprochen, damit ich es nicht vergesse. Und das war dann die Geschichte, ja. Manchmal, den Sein gibt es ja im Schlaf, steht in der Bibel, ne? Warte mal, Karl, lass mich das machen, ich kann das. Ihr lacht. Wir machen immer nur einen Spaß, ich kann das alles. Das ist das Thema. Schuld und Vergebung. Ja, ich möchte uns dazu zwei Geschichten erzählen. Eins ist etwas ernüchternd. Als ich das in der letzten Woche dann niedergeschrieben habe, ich schreibe immer alles auf, da habe ich gemerkt, das Thema hatte ich schon mal. Und dann habe ich geblättert und geblättert. Und 1900, vor 5 Jahren, wann war das? 2019, habe ich das Thema schon mal gehabt, auch mit den Beispielen. So ist es. Ich bleibe dabei, ich erzähle die nochmal, wenn du die schon mal gehört hast. Verlorenen Sohn haben wir auch zweimal gehört, war beim zweiten Mal auch nicht schlecht. Zwei Beispiele zu dem Thema. Ich kam als 14-Jähriger in Duisburg, wo ich groß geworden bin, zurück, wo ich noch nie war, in die Hauptschule, weil ich 5 Jahre auf dem Gymnasium einfach abgelust hatte. Da habe ich kein Bein auf die Erde gekriegt und kam einfach nicht zurecht. Und die Lehrer hatten auch die Nase voll mit mir, haben aus einer 4 eine 5 gemacht und aus einer 5 eine 6. Mit 9 Fünfen und einer 6 auf dem Zeugnis hätte ich das Jahr noch mal wiederholen können. Aber meine Mutter, die immer die Dominante war, hatte die Botschaft verstanden, Frau Ossenberg, können Sie Ihren Sohn mal hier abmelden? So, und dann kam ich nicht vom Gymnasium auf die Real, da wollte mich niemand haben, sondern gerade auf die Hauptschule, weil ich noch null Abschluss hatte und habe da die 9. Klasse gemacht. Das war aber ein sehr schwerer Start. Am ersten Tag wollte sich sofort einer mit mir prügeln. Ich kann sowas nicht. Ich habe den aber ringkampfmäßig auf den Boden legen können und dann zählt man als Sieger. Ich habe den nicht gehauen, das traue ich mich gar nicht. Und am nächsten Tag kam, heute bist du dran. Da kam der nächste Blödmann und so noch mehr Geschichten, die waren richtig demütigend. Ich bin da überhaupt nicht klargekommen. Irgendwann kam jemand ans Schultor und dann bildete sich immer so eine Traube um den herum, der war 17 Jahre alt, verteilte Zigaretten, gab mir die Hand. Hey, wie heißt du denn? Oh, endlich gibt mir einer die Hand, fragt mich nach meinem Namen. Er hat dann nachmittags Jugendliche eingeladen zu sich nach Hause. Da habe ich ein Bier getrunken, das hat überhaupt nicht geschmeckt. Wahrscheinlich mein erstes Bier, war so viel zu trinken. Aber der wusste, wie er es schafft, Jugendliche klar zu machen. Und dann hat er das Gespräch aufs Auto gelenkt und was ich denn für, mein Vater für ein Auto hätte und so weiter, um letztlich zu sagen, kannst du nicht mal die Schlüssel klar machen, ich will mal eine Runde drehen, ich fahre total geil, 120 mal, mir fahren die meisten schneller, mal gucken, ob ich den auf 125 und so weiter kriege. Ja, habe ich ja zugesagt. Und es gibt so eine Technik, die muss ich jetzt nicht erzählen, man konnte das Auto auch ohne diesen Zündschlüssel starten, das wusste ich, das habe ich so eingestellt und ihm gesagt, am Samstag dann und dann, und das steht neben der Garage bei meinen Eltern. So, ich war abends, das ist auch sehr interessant bei der Geschichte, ich war abends im Gitarrenkurs vom EC, das ist sowas wie CVJM, da habe ich meine ersten Gitarrenakkorde in so einem christlichen Jugendkreis geübt. Gitarre spielen gelernt und er ruft mein Vater an und war völlig ungewohnt, dass ich angerufen werde, ob ich wüsste, wo das Auto ist. Nee, keine Ahnung. Das ist ein interessantes Phänomen an so einer Stelle. Natürlich wusste ich es, aber pack erstmal, fang mit einer Lüge an und dann wird es immer schlimmer. Aber das ist ein typisches Phänomen, fang mit einer Lüge an. Ich mache die Geschichte kürzer. So, der hat nicht eine Runde gedreht, das Auto war ein paar Tage weg, das hatte mit Polizei zu tun. Es wurde gefunden am Wald, war da über irgendeinen Baum geknallt, der da abgesägt war. Vorne war alles kaputt, das konntest du vergessen. Und er hatte noch mehr kaputt gemacht. Der Schaden war so groß, dass mein Vater ein neues Auto kaufen musste, 2000 Mark. Das war viel Geld für uns, 1969. Vater arbeitet alleine, 5 Kinder, brauche ich nicht weiter erklären. Eigentlich habe ich mir hier aufgeschrieben, mein Autodiebstahl und mein Vater. Das habe ich rot unterstrichen, weil das ist das Wichtige, was ich betonen will. Ich weiß nicht mehr den Wortlaut, den mein Vater gesagt hat. Er hat mich nicht gefeiert, er hat mich auch nicht in den Arm genommen und gesagt, ich liebe dich, mein Sohn. Das passte nicht in die damalige Zeit. Kinder wurden nicht viel berührt. Das nicht. Aber er hat mir gezeigt, dass er mich liebt. Ich habe nicht den Arsch voll gekriegt. Ich musste nicht den Garten jäten, das war immer so Unkraut ziehen. Ich habe nicht so ein Taschengeldverbot gekriegt, sodass man sagen könnte, du wirst in diesem Sommer die Sonne nicht sehen. Ich habe kein Haus, das alles nicht, kein Hausarrest. Das blieb so stehen und es war ein Ausdruck von Vergebung oder Versöhnung dabei. So, eine zweite Geschichte, die ist kürzer. Zwei Jungs sind auf dem Schrottplatz in der Zeit der Abwrackprämie und der eine sagt, die kommen alle nach Afrika. Der andere sagt, nö, die kommen nicht nach Afrika, die kommen alle in die Schrottpresse. Ehrlich, ja, logisch weiß ich. Ihr könnt euch erinnern, ne? Große Idee, wir retten unser Land und kriegst 5.000 Mark oder 2.500 Euro, wenn du ein neues Auto kaufst und dann das Auto, was fährt, packst auf den Schrottplatz. Die waren voll bis an die Decke, diese Schrottplätze. Ja, ja, und diese Jugendlichen an. Ja, wenn der weiß, sie kommen alle in die Schrottpresse, der eine, boah, mit dem Stein, boah, die Scheibe, alter Schwede, der nächste, mache ich auch, und so weiter. Kann man so einen Spiegel abdrehen? Oh, ich kann das nicht, komme nicht so hoch. Spiegel abgetreten, Beulen reingetreten, und so weiter. Und nächsten Tag, wollen wir wieder auf den Schrottplatz? Ja, ich habe den Vater kennengelernt, lieber Kerl. Kam als Missionar nach Deutschland und wollte sich neu orientieren. Das war das erste Gespräch. Und das zweite Gespräch war die Geschichte von seinem Sohn. Betreten des Grundstücks verboten, Eltern haften für ihre Kinder, 20.000 D-Mark oder Euro, ich habe es vergessen, was damals dran war, egal. Ne? 20.000 Schulden. Alter Schwede. Ja, das war die zweite Geschichte. Und wir haben ein gutes Gespräch gehabt. Und das ist meine Lebenserfahrung. Das sind auch meine Punkte, die ich betonen will. Wir werden schuldig aneinander. Das Beispiel, was du erzählt hast, ist ja ein ganz anderes und heftig. Ich wollte mit was nett Lockerem anfangen, aber trotzdem mit dem Gefühl, wo man weiß, ey, das geht so gar nicht. Was hast du für einen Bock missgemacht? Ich will dich bestrafen. Gibt es Gnade? Gibt es Entschuldigung? Gibt es bei uns das, dass ich sage, ich will dir vergeben? Ja, diese Autogeschichte, die erste von meinem Vater, die habe ich in der Erziehungsberatung, da habe ich ja 10 Jahre gearbeitet und mit Eltern Gespräche geführt, die habe ich ziemlich oft erzählt. Und zwar immer dann, wenn ich, das waren meistens Männer, wenn ich auf Männer getroffen habe, die so eine Bockmistgeschichte von ihrem Sohn erzählten und dann mir sagten, was denn, das geht mal gar nicht und in Richtung gnadenlos. Was man verstehen kann, wenn man an die Wut denkt und gleichzeitig spürt man, boah, wenn du deine Rache, wenn du dich rächst an deinem Sohn, dann wird es nur dunkel bei euch. Und dann habe ich die Geschichte von meinem Vater erzählt. Ja, in der Paarberatung hatte ich andere Geschichten, aber die Thematik habe ich seitdem immer im Kopf. Wir werden schuldig aneinander, mehr als einmal. Wir brauchen Vergebung, da habe ich dann andere Geschichten erzählt. Wir hier, wir klauen keine Autos, das finde ich schön, wir schlagen auch keine Scheiben ein. Das ist klar, das waren nur zwei Beispiele. Die Frage ist, was könnte zu mir passen und zu dir passen? Was ist bei uns? Das könnte jeder für sich mitnehmen und ehrlich und nüchtern sich die Frage stellen. Manchmal weiß man das sofort. Dann weiß man, brauchst gar nicht weitererzählen. Ich denke die ganze Zeit schon an den oder an die. Zwei Beispiele aus der Bibel. Ich erzähle das, wir kennen den Text. David und sein Ehebruch, das ist vielleicht schon etwas näher in dem Sinn, dass mancher vielleicht das erlebt hat, praktiziert hat oder erlitten hat als Täter, als Opfer. Das ist uns näher. Manchmal sogenanntes Fremdgehen. Therapeuten nennen das manchmal Außenbeziehung. Das hört sich so nett an, ne? Ich habe eine Beziehung und eine Außenbeziehung. Ja, ich glaube, das ist wirklich, da bricht was in einer Ehe, in einer Partnerschaft. Meistens geht das nicht ohne Unwahrheiten, ohne Schweigen und Verschweigen oder Lügen. Wenn ich an den David denke, ich setze die Geschichte voraus, ich erzähle die zwischendurch dann auch. Wenn ich an den denke, dann habe ich im Kopf, dass er zuerst vielleicht nur gedacht hat, als er seine schöne Nachbarin sah, hat die schöne Beine, die lächelt so schön, was auch immer, in diese Richtung, mit der man ein Tässchen Kaffee trinken oder auf einen Tee einladen mit Plätzchen. Und dann schickt er seinen Diener, lad die doch mal ein. Ja, da hatte er nicht unbedingt vor, ein längeres Verhältnis anzufangen, das so heftig ist und so massiv ist, dass ihre Partnerschaft, die war verheiratet, dass ihre Ehe dabei zerstört wird oder sie in einen tiefen Konflikt gerät und nicht mehr weiß, wo sie hingehört. Zu dem König, der zwar ihr König ist, aber nicht ihr Mann, oder zu ihrem Mann. So, das hatte er nicht vorgehabt. Er hatte nicht im Kopf, als er sie eingeladen hat auf ein Käffchen, eine mögliche Schwangerschaft zu riskieren, was das alles bedeutet. Das ist ein Kind, das ist aber dein Kind, aber ich gehöre nicht zu und so weiter. Oder dem Mann das Kind anzudrehen. Die Geschichte ist, ja, die kennt ihr, ne? Er kommt aus dem Krieg, das ist auch verrückt. Der ist in irgendeiner militärischen Kriegsauseinandersetzung für David. David ist zu Hause und David holt ihn zurück und gibt ihm Geschenk und trinkt mit ihm ein und will ihn besoffen machen, dass er zu seiner Frau geht, um dann zu sagen, wie, die ist schwanger, ja, bestimmt von dir, du warst ja aus dem Krieg zurück. Der kapiert das und ist auch nicht dumm und macht das nicht. Das alles hat David nicht gedacht, wie er mit dem Mann bestechen könnte, betrunken machen kann. Und wenn das alles nicht geht, am Ende einen Mordauftrag zu geben. Er hat einen Mordauftrag gegeben, unser König David. Wer war am Ende alles da reingezogen in diesen Sumpf aus Lüge, auch aus Scham und Schuld? Scham meine ich, wir kennen ja den Begriff des Fremdschämens. Manchmal höre ich eine Geschichte, die nicht meine ist, aber ich bin identifiziert mit dem, der ist mir nicht egal, von dem ich die Geschichte höre. Und das berührt mich auch, das beschämt mich mit. Wer war da alles mit hineingezogen? Die Diener, die gehen mussten und holen mussten, wenn David was wollte. Die Nachbarn alle, die das mitgekriegt haben, der halbe Hof von David oder alle da. Der Feldherr, wenn ich mir das überlege, der den Auftrag kriegt, der kriegt das genau erklärt. Mach mal das so und so und dann setzt er den ganz nach vorne und dann werden die Feinde und ihr zieht euch zurück und dann wird er schon die Augen zumachen. Das ist ein Mordauftrag. Und der Feldherr macht das, muss das machen, weil David sein König ist. Wer war da alles hineingezogen? Ich habe mir aufgeschrieben, auch Gott oder der Glaube Davids an Gott, seine tollen Psalmen, seine Vorbildgeschichte. Wie viel Enttäuschung war da bei den Leuten, die den David kannten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen, er führt mich auf einem guten, oh, von wegen guten. Der Psalm ist von David. Vielleicht war der schon damals bekannt, ich weiß es nicht, wurde gesungen, geliebt und Leute sagten, oh, wenn ich David höre, das berührt mein Herz und jetzt so eine Drecksgeschichte. Das andere Beispiel ist aus der Bibel, ist ein bisschen kleiner nach außen hin, verhältnismäßig unbedeutend oder nicht so spektakulär, aber doch heftig für den, um den es geht. Jesus ist gefangen genommen, die Stimmung ist gekippt. Eine Woche vorher waren noch alle begeistert und dann wird er in Gethsemane gefangen genommen und in der Nacht geht das schon los, dass man ihn veräppelt und verhöhnt und verhört und falsche Anklagen bringt. Die Jünger hauen ab und Petrus weiß nicht, was er machen soll. Der guckt sich das von außen an, der traut sich nicht in den Palast rein, bis dann irgendeine sagt, hör mal, ey, du bist doch auch mit dem Jesus gegangen. Wah, ich, hör mir auf, never ever. Das ist die erste Antwort, also jetzt in Hochdeutsch, ne? Der Wortlaut weiß ich nicht. Und nach einer gewissen Zeit kommt das Nächste und er sagt, ey, wenn ich deine Stimme höre, war der nicht hier auch dein großer... Ich schwöre, Das ist verrückt. Ich habe das bei Matthäus nachgelesen. Zuerst sagt er nur, nee. Beim zweiten Mal sagt er, ich schwöre. Und dann wiederholt sich das. Und dann sagt Petrus, ich will verflucht sein, wenn ich zu dem gehören würde. Jesus, sein Freund, sein Meister, der Messias, das hat er alles verstanden. Ich finde diese Dynamik erschreckend, wie das in Richtung in den Keller runtergeht. Das ist für mich wie ein Prinzip, das wir vielleicht auch kennen. Nochmal ein Beispiel aus dem Alltag. Ich habe mal in einem Vortrag gehört, das habe ich nicht selbst erlebt, dass ein Paar zu einem Berater kam und man fragt immer im ersten Gespräch, worum geht's, wie kann ich Ihnen helfen? Und da hat sie so ein Büchlein rausgeholt und da hatte sie seine Fehler aufgeschrieben und seine Vergehen vom ersten Tag der Ehe an. Ja, darum geht's, ne? Sowas habe ich noch nie erlebt, zum Glück. Also ich meine so mit gesammelten Werken. Ich habe hier Band 1 bis 6, die Vergehen meines Mannes. Aber diese Haltung, die kenne ich schon. Und gerade das Gleiche habe ich mehr als einmal erlebt von beiden. Manchmal von der Frau gegen ihren Mann, manchmal andersherum. Was ist mit uns in unserem Leben? Ich meine nicht mit unserer Ehe, von mir aus auch da, aber es ist ja nicht jeder verheiratet. Mit unserem Zusammenleben mit anderen Menschen. Wie und wo auch immer. Wäre die Frau bei mir gewesen, ich hätte gesagt, liebe Frau, Sie haben nur eine Chance. Wenn es um Neuanfang gehen soll, wenn es um Anklage geht, dann gehen Sie lieber zum Gericht. Habe ich auch manchmal Leuten gesagt, sparen Sie das Geld. Gehen Sie zum Rechtsanwalt, der wird teuer genug sein. Wenn es um Neuanfang geht, gibt es nur eine Chance. Werfen Sie Ihr Buch weg. Sofort und für immer. Das würde ich so oder so ähnlich sagen, nicht frech formuliert, aber doch im Inhalt sehr klar. Vergiss das, vergib das und begrabe deine Vorwürfe und Anklagen als Ziel. Das geht nicht schnupsi-bups als Ziel. Vielleicht geht das gar nicht so leicht, wie man das so leicht sagen kann. Leichter gesagt als getan, sagt der Volksmund. Wahrscheinlich ist sowas viel leichter gesagt als getan. Das Beispiel von Ruanda, das ist ja die Frau, die erstmal spürt, ich dir vergeben, ey, boah, geh mal auf die Bremse, geh mal wieder nach Hause. Dass das ein Prozess ist, das ist ja wohl klar. So, wenn ich nicht Vergebung praktiziere, dann trage ich irgendwann viel in mir, viel Müll, viel Vorwurf, viel böse Erinnerung, die sich bei mir abspeichert, dann habe ich auf einmal eine Last auf meinen Schultern und oft habe ich die selbst darauf gepackt. Nicht immer, aber nehmt mal den Gedanken mit. Manchen Vorwurf, wo ich sage, das vergebe ich dir nicht, damit packe ich mir was, ich mir was auf meine Schultern und kann nur noch schwer durchs Leben gehen. Wir werden schuldig aneinander, nicht jeden Tag. Auch nicht jedem gegenüber, das ist doch klar, aber manchmal eben doch. Und manchmal auch sehr heftig, so dass was schiefgelaufen ist, bei mir, beim anderen oder uns beiden. Das ist nicht nur in der Ehe und Partnerschaft, das ist genauso zwischen Eltern und Kindern. Ich kenne manche Geschichten von Erwachsenen, wo feststeht, ja, die haben drei Kinder, aber die redet mit Mama oder mit Papa kein Wort oder andersherum. Mein Sohn ist für mich gestorben. Boah, ey, hör mir auf. Ja. Wir machen Dinge falsch im Leben, tun dem anderen Unrecht oder übersehen etwas sehr Wichtiges. Und das war ein großer Fehler. Das kann auch ein Fehler sein, dass ich was Wichtiges übersehen habe und mein Kind oder wen auch immer, meinen Nachbarn, meinen Bruder, ich meine jetzt den Bruder aus der Familie, allein gelassen habe. Mit Verletzungen. Das wollte ich nicht, aber es ist so geworden und manchmal wollte ich es sogar. Mit Berechnung, ganz bewusst, habe mich entschieden, nee, mit dir nicht. Und deswegen leben wir davon, dass wir dem anderen das sagen, das tut mir leid, ich habe das falsch gemacht. Vielleicht nicht böse gemeint, vielleicht ist es aber böse geworden. Und das tut mir leid, ich bitte dich um Entschuldigung. Ich wünsche mir Neuanfang, dass du mir das verzeihst. Ich finde es wichtig, dass man das ausspricht, aufschreibt oder ausspricht und dem anderen sagt, natürlich in eigenen Worten. die ganze Geschichte kann in der Richtung auch andersherum sein, dass ich vergeben muss, weil der andere Böses mir gegenüber ausgelebt und getan hat. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Menschen, der jemanden umgebracht hatte. Das muss ich nicht weiter erzählen. Und der Mann hat gelitten. Es war ein Mann. Und es ist alles, das ganze Programm, Gericht, Anklage, Verhaftung, Staatsanwaltschaft, Verurteilung, Suizid, der wollte sich nicht aus, also ganz, ganz ernst, das Licht ausmachen, aber es hat nicht geklappt. Bestrafung, Gefängnisstrafe abgesessen und danach habe ich ihn kennengelernt. Und er erzählte mir aus seinem Leben so eine Szene, die konnte ich mir so bildlich vorstellen, vielleicht weil ich früher auch gerne viel geraucht habe, morgens nach dem Frühstück so eine Tasse Kaffee und dann auf dem Balkon eine rauchen. Und er lebte eher ungesund, das Frühstück hat er weggelassen. Und dann sagte er, wissen Sie, Herr Ossenberg, wenn ich morgens so aufstehe und fertig bin und mache ich mir einen Kaffee und gehe und will eine rauchen. Im Grunde ist das ja so ein Gefühl von, ah, schöner Tag heute. Und dann kam immer das Gefühl, du Mörder, du böser Mensch. Und das war wie eine Anklage, die ja nicht losgeworden ist. Ja, da sind wir wieder in unserer Geschichte. Im Jesaja steht, das habe ich dem Mann gezeigt, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. In der Bibel gibt es mehr als eine hammerharte Geschichte. Mose erschlägt den Ägypter, David haben wir gerade ausführlich gehört. Paulus war vorher ein Christenhasser und hat die Leute umbringen lassen. Ich habe öfter überlegt, warum diese großen Personen so hammerharte Geschichten im Tornister haben und mitgebracht haben und auch so heftig. Und meine Auslegung wäre, vielleicht um klarzumachen, um jedem klarzumachen, egal was, egal wie heftig, egal wie unverzeihlich, das sagen wir ja, Mann, das ist unverzeihlich. Auch dir spricht Gott Vergebung zu und Neuanfang. Auch wenn wir uns schämen und von uns aus mit Gott manchmal nicht mehr reden wollen, bei ihm ist das möglich. Noch ein Bibelwort dazu. Ups, Entschuldigung. Das ist aus dem Neuen Testament. Doch auch wenn unser Gewissen uns schuldig spricht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott barmherziger mit uns ist als wir selbst. Er kennt uns genau. Nochmal das gleiche Bibelwort, etwas anders übersetzt. Ganz gleich, weswegen unser Herz uns verurteilt, Gott ist größer als unser eigenes Herz und er weiß alle Dinge. Und noch einmal das gleiche Wort, noch etwas anders übersetzt. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Soweit, ich spreche ein Gebet mit uns. Herr, wir danken dir für den Gottesdienst, wir danken dir für Bibelworte, für Geschichten, auch für die heftigen. Ich möchte nicht danken für die Davids-Geschichte, was er da gemacht hat, aber dass ich nachlesen kann, wie Vergebung geht und wie Schuld geht und wie man wieder zurechtkommt mit dir. Ich möchte danken, dass du der bist, der vergibt, mehr als wir das manchmal selber in unserem Herzen können oder wollen, dass du uns vergibst und auch anderen, die an uns schuldig geworden sind. Hilf uns, dass wir das verstehen, wie eine Wahrheit fürs Leben und dass wir frei werden durch dich und uns dir zuwenden. Vielen Dank für die Zeit der Gemeinschaft, dass wir ein gutes Frühstück haben und diese politische Freiheit, dass wir uns hier so wunderbar treffen können in diesem Raum. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Amen.